99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welch simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomain durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack. Wenn ich das nur mit 20 schon gewusst hatte. Manche Dinge erschließen sich erst mit einer gewissen Lebenserfahrung im Alter, wenn einem das Leben schon die ein oder andere Lektion geschenkt hat. Doch müssen alle Generationen immer wieder von vorne anfangen? Wie können wir denn auch unser Wissen wertschätzend weitergeben, dass es einen Mehrwert für alle stiftet? Ein Mann kennt die Antworten und ich habe ihn heute bei mir zu Gast im Podcast. Er ist Botschafter für freudvolles Arbeiten und ich freue mich so sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, lieber Richard Kahn.
Liebe Katrin, ich bedanke mich herzlich für die Einladung und ich freue mich, dass ich sozusagen grenzüberschreitend in mehrfacher Hinsicht mit dir reden darf. Nicht nur, dass uns die gemeinsame Sprache trennt, sagt man, sondern auch unser Alter, weil du könntest ja fast meine Tochter sein. Aber sehr gerne stehe ich mit meinen, wie soll ich sagen, mit meinen Erfahrungen zur Verfügung.
Auch toll. Und ich hätte dich wahrscheinlich gern als Telefonjoker gehabt, wenn ich 20 gewesen wäre. Du hast so ein großartiges Buch geschrieben. Die Jungen rennen schneller, die Älteren kennen die Abkürzung. Ich bin so auf den Titel geflogen und geklickt. Und ich dachte, ich starte mal mit der Frage, lieber Richard, ab wann ist man denn alt?
Ich kenne 30-Jährige, die sehr alt sind. Und ich kenne 80-Jährige, die unheimlich jung sind. Alt ist man wahrscheinlich immer, wie man sich fühlt. Wobei die Wissenschaft, Psychologen sagen, man fühlt sich immer ungefähr 15 Jahre jünger, als man ist. Wahrscheinlich vorausgesetzt, dass du auch gesundheitlich auf der Höhe bist. Aber wenn du mich heute, ich weiß nicht, um 3 Uhr in der Früh aus dem Tiefschlaf aufwächst und sagst, wie alt bist du, würde ich wahrscheinlich sagen 45. Ist ein bisschen falsch mit den 15 Jahren jetzt bei mir. Schließlich habe ich gerade den 70. gefeiert. Aber das war so irgendwie das Alter, da hatte ich ziemlich alles erreicht. Ich habe eine Firma aufgebaut, war erfolgreich. Ich habe Kinder, wunderbare Kinder gehabt. Ich hatte und habe immer noch dieselbe Frau, dieselbe Ehepartnerin. Heute mit mir, ich glaube, 42 Jahre verheiratet. Sie hat mindestens einen Orden verdient. Also das war so diese Zeit, wo 45, 50, da habe ich quasi alles erreicht. Was nicht heißt, dass ich aufhören wollte. Aber ich habe mir neue Ziele gesetzt und andere Möglichkeiten des Lebens erschlossen. Und wahrscheinlich würde ich heute so die Definition von alt oder alt werden so mit um die 50 herum ansetzen. Nämlich vor allem im Hinblick darauf, dass das, glaube ich, das Alter ist, wo wir uns auf das Alter vorbereiten sollten, auf die späteren Jahre, die kommen, und sollten das auch klug planen.
Das finde ich total schön. Also ich finde es total toll, dass ihr schon so lange verheiratet seid. Da muss ich jetzt mal kurz drauf gehen. Und ich fand es so schön, dass deine Frau einen Orden verdient, die Göttin an deiner Seite. Du sagst, man fühlt sich meistens 15 Jahre jünger. Manchen würde auch ganz gern 15 Jahre jünger aussehen. Und es klingt, ich höre so viel Wissenshunger aus dir raus. Also du hast ein gewisses Alter erreicht und du bist immer noch total neugierig auf das Leben. Auch, dass du wieder ein neues Buch schreibst, dass du viele Facetten davon einfach im Leben mit genießen kannst und auch nutzt. Und ich weiß, das Senioritätsprinzip ist eins, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass es in modernen Unternehmen etwas mehr gelebt wird. Nicht, weil die Menschen ausschließlich, ich sag's jetzt mal so platt gesagt, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern weil es einfach so einen großen Mehrwert stiften könnte, wenn die Generationen miteinander sprechen. Wie siehst denn du das, Richard?
Also wenn ich das Wort Senioritätsprinzip höre, habe ich einen ambivalenten Zugang. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber bei uns ist Senioritätsprinzip die Notwendigkeit, mehr Geld zu bekommen für denselben Job, nur weil man älter ist. Sozusagen, weil man es ersessen hat. Es gibt das ist wirklich ein Ausdruck, der im Gesetz festgehalten ist. Das halte ich nicht für klug, dass man nur mehr Geld kriegt, wenn man Sitzfleisch bewiesen hat. Auf der anderen Seite, wenn wir den Sinn nehmen von Seniorität, braucht man nur in die Geschichte zurückschauen. Bei den Griechen zum Beispiel waren, bei den alten Griechen vor rund 3000 Jahren, waren alte Menschen etwas sehr Wertvolles. Bei den Korinthern in der fast selben Zeit überhaupt nicht. Wenn wir ins Römische Reich zurückschauen, war hier die Seniorität ganz wichtig. Du warst zum Beispiel, bis 45 warst du Juvenes, also Jugendlicher.
Und erst oh Gott, dann bist da falle ich ja noch direkt mit rein, Richard. Das muss ich jetzt nicht kurz erwähnen.
Direkt. Du hast noch mindestens 10 Jahre dann Jugendlichkeit verliert. Aber also hier hat man gesagt, wir nehmen die Weisheit der Älteren als Asset. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir heute in die Neuzeit herüberziehen müssen. Wir haben, ein bisschen flapsig ausgedrückt, so die letzten 15, 20 Jahre einen Jugendwahn gehabt. Die Welt ist voller junger Leute, die, ich weiß nicht, der Welt drei Haxen ausreißen. Was für ein Schmarrn. Die Jungen können viele Dinge nicht. Es geht einfach nicht. Wir Älteren, ich meine, abgesehen davon, dass wir Alten alles wissen.
Ja.
Bis auf das, was wir schon vergessen haben. Aber wir Älteren haben bestimmte Dinge, die Jungen nicht haben können. Wir haben eine Resilienz aufgebaut, weil wir haben viele Krisen kommen und gehen gesehen und haben gesehen, es wird kaum was so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir haben Netzwerke aufgebaut über die vielen Jahre. Das können die Jungen in der Form auch nicht gemacht haben, trotz aller Social Media Friends und Likes und sonstigen. Aber die Netzwerke, wo es dann darum geht, hey, Kollege oder Frau sowieso, kannst du mir helfen? Und sie können dir helfen, weil sie haben ein Gesicht, sie wissen, wie du dich bewegst, sie können dich riechen oder auch nicht. Also diese analogen Fähigkeiten sind unheimlich wichtig. Und das Erfahrungswissen, das ältere Menschen haben, es muss ja nicht immer richtig sein. Aber wir können auf einer Basis aufbauen, was Junge nicht können. Und jetzt, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, nennen wir es Altersdiversität zu leben. Sowohl in unserem privaten Umgang. Ich habe, glaube ich, 5 junge Leute, die mir zuarbeiten. Die können alle meine Enkel sein. Einer macht Social Media, der nächste macht meine Webpage, der nächste macht Podcasts, der nächste macht YouTubes. Lauter junge Leute, die das viel besser können als ich. Allerdings, ich stelle dann immer die Fragen und bohre nach. Und warum ist das so und warum ist das so? Und dann wissen sie oft keine Antwort und das Resultat gemeinsam ist besser.
Das finde ich schön. Da muss ich gerade ganz kurz reingehen, Richard, weil das finde ich cool. Ich liebe dieses Wort Altersdiversität. Das finde ich klasse. Und du hast gerade was gesagt, die Weisheit der Alten als Asset nutzen. Das ist total schön, wenn wir das können. Oft gelingt es aber nicht. Und ich kann mich ganz oft daran erinnern, als ich 20 war. Und mein Vater, den ich sehr schätze, der kam zu mir und kam mit irgendeinem Ratschlag um die Ecke. Habe ich gedacht, nö, so. Muss ich selber spüren, muss ich selber erleben, muss ich selber die Erfahrung machen, will ich gar nicht hören. Oder er kam mit Vitamin B, das fand ich ja ganz unangenehm. Der wollte mir irgendeine Tür öffnen, wo ich dachte, nee, das schaffe ich ja alleine. Das ist ja die Kunst. Und da, wenn du gerade sagst, du arbeitest mit so vielen tollen jungen Menschen zusammen, was ist denn die Kunst, wie funktioniert das, das besonders wertschätzend rüberzugehen, ohne dass es dieser, in Anführungsstrichen, Ratschlag, der einem um die Ohren fliegt, ist, dass es angenommen wird?
Ist ein schwieriger Spagat, hängt natürlich auch von deinem Vis-à-vis ab. Ich habe 2 wunderbare Kinder. Meine Tochter ist 40 und arbeitet als Projektmanagerin und beginnt gerade ein Social Business. Etwas, womit ich bisher nicht wenig anfangen konnte, aber eine ganz tolle Geschichte, wo sie den zweiten Arbeitsmarkt bedient, wo sie Menschen einstellen will, die sonst keinen Job bekommen. Also Diversität auch in dem Bereich. Dazu einen Tierpark mit Streichelzoo, aber auch mit Psychologen, die damit umgehen können und so weiter und so weiter. Und da ist ein Punkt, wo sie bis vor kurzem auch gemeint hat, naja, also Vitamin B und deine Kontakte. Inzwischen sagt sie, ist recht hilfreich. Kennst du wen?
Total, das glaube ich.
So, das ist das eine. Und das andere ist mein Sohn, wunderbarer Sohn, ist 35. Der ist jetzt irgendwann einmal zu mir gekommen, hat mich umarmt. Finde ich wunderbar. Also wir umarmen uns. Finde ich wunderbar. Und da sagt er mir, weißt du, du hast mir so viele Tipps oder Ratschläge gegeben und ich habe sie für ganz dumm gehalten. Jetzt komme ich drauf, die sind gut. Jetzt kann ich sie verwenden. Also was wahrscheinlich die Aussage ist, das Timing. Dass wir nicht jetzt, auch wenn wir es jetzt anbieten, und ich glaube auch, dass es trotzdem notwendig ist, es jetzt anzubieten, Aber nicht zu erwarten, dass es jetzt sofort zu einer positiven Reaktion führt. Ich sehe es vielleicht noch ganz ähnlich bei meiner Enkelin, eine entzückende kleine Terroristin. Also die ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich sage großartig.
Wie alt ist die, Richard, die Kleine?
Zehn.
Wie alt ist sie?
Zehn.
Großartig.
Herrlich, sage ich dir. Und wenn man ihr sagt, Sophie, mach das jetzt, kannst du sicher sein, sie macht's nicht. Und ihre Eltern sofort, Sophie, und du musst das jetzt und bla bla bla. Ich sage, warte ein bisschen. Ich sage, Sophie, bitte, mach das jetzt. Dann gehe ich weg. 3 Minuten später macht sie es. Sie hat dann darüber nachgedacht, hat es für erfolgversprechend oder zumindest ausreichend gehalten und tut es dann, aber nicht, wenn ich jetzt sage, tun. Also vielleicht ist das so ein kleiner Hinweis darauf zu sagen, gib dem Zeit.
Oh, das ist
Und
so
wenn ich
schön. Gib dem Zeit. Das muss ich jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, weil es hat doch keiner Zeit heutzutage und es nimmt sich doch keiner heutzutage Zeit. Und ich fühle mich sehr ertappt. Ich habe 2 kleine Töchter noch, 7 und 10. Sie sind auch zauberhaft und sie rauben mir manchmal den letzten, wirklich allerletzten Nerv. Und ich kenne das nur zu gut. Wenn ich dieses du musst und mach doch jetzt und wirklich am besten sofort und eigentlich gleich gestern, geht die Freiheit verloren. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Timing, die Freiheit. Ich kann mich dafür entscheiden. Ich darf es auswählen. Ich kann das
Es
aber
ist
auch so machen.
meine Entscheidung.
Genau,
Es ist
das finde ich
meine.
schön. Weil damit eröffnest du auch der jüngeren Generation eine Entscheidungsfreiheit. Die dürfen natürlich gern auch alle stolpern, auf die Nase fallen. Und bei manchen Lebensgeschenken, die uns das Leben so schenkt, müssen wir das sogar tun. Ich glaube, die Freiheit zu nutzen und zu sagen, hey, ich darf mich da entscheiden, auch wenn es manchmal ein kleiner Rahmen ist oder auch ein größerer Rahmen, je älter die Kinder sind, das finde ich jetzt wirklich ein Schlüssel. Das finde ich richtig toll.
Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich finde viele Helikoptereltern für eine Katastrophe.
Oh, bitte, ja, da sprichst du mir aus dem Herzen.
Weil die Kinder ihre Fehler nicht machen dürfen und können. Sie sind in Watte eingepackt. Oder wenn ich dann sehe, dass heute in der Volksschule Eltern mit Anwalt auftauchen, weil mein Kind schräg angeschaut worden ist. Was soll denn aus dem Kind werden? Wenn es niemals den Schulweg gehen darf und selber trödeln und einen Stock aufheben und hinter einem Hund herlaufen darf, etc., was soll aus dem Kind werden? Daher bitte mein Appell, lasst die Kinder ihre Fehler machen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Absolut, das finde ich total stimmig. Und genau so wird ein Mensch auch, finde ich, selbstständig. Weil er es machen darf und nicht, weil er alles abgenommen bekommt. Wir haben dich ja am Anfang habe ich dich ja anmoderiert als Botschafter für freudvolles Arbeiten. Und in deinem Buch geht es natürlich auch unter anderem um eine Arbeitswelt 50+. Da gibt es für Menschen ab einer gewissen Altersgrenze, je nachdem, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit individuell, deutlich andere Herausforderungen als für die jüngere Generation. Und ich weiß, es gibt viele Statistiken, dass viele Babyboomer, die Babyboomer-Generation jetzt langsam aus dem Markt rausgeht. Einfach durch Rente und es wird Platz geschaffen. Die fehlen natürlich total. Leider verpassen es viele Unternehmen, diese Erfahrung zu konservieren. Es gibt da noch nicht viele Dinge. Es gibt ein paar Unternehmen, die sind damit auf dem Markt. Wie können wir den Erfahrungsschatz der Älteren konservieren? Was können Unternehmen denn da tun, damit die Brücken gebaut werden?
Lass mich mit dem Ende anfangen. Unternehmen, die das nicht wahrnehmen, werden am Markt nicht erfolgreich sein. Jetzt gehe ich zum Anfang. Wir sind in der Arbeitswelt heute in sehr vielen Bereichen noch in den 1970ern verhaftet.
Oh ja.
Nämlich zwei Kernaussagen dabei. Die Alten nehmen den Jungen die Arbeit weg. Und das Zweite ist, schau mal, dass diese Menschen möglichst schnell ins Paradies Pension gehen. Bei uns ist Pension und Rente das Gleiche, aber die Alliteration ist schöner, das Paradies Pension. Das Vermeintliche. Und das ist kein Paradies. Ich sehe Menschen, die sich wahnsinnig darauf freuen, und innerhalb von Jahresfrist verfallen sie. Da gibt es wunderbare Untersuchungen darüber, wenn du keine Struktur hast, wenn du keinen Grund hast, in der Früh aufzustehen, wenn du nur mehr zwischen Netflix, Kühlschrank und Kaffeehaus hin und her pendelst, passiert Folgendes: Dein Hirn verfällt, weil Dein Hirn ist wie ein Muskel. Und du hast vielleicht einmal einen Gipsverband gehabt und du erinnerst dich, wenn der Gips einmal aufgelegt wurde nach einem Handbruch oder einem Beinbruch, am Anfang hat er gedrückt und du hast gedacht, die haben einen Fehler gemacht, ich muss morgen wieder hingehen, die müssen den Gips lockerer machen. Er drückt fürchterlich. 3 Tage später war er bequem, der Gang in die Klinik hat sich erübrigt und eine Woche später hat er begonnen zu wackeln. Ja, der Gips hat wahrscheinlich nachgegeben. Nein. Der Muskel ist verschwunden, weil du den Muskel nicht benutzt hast. Und jetzt geht das noch weiter. Wenn du den Muskel nicht benutzt, bildet das Hirn die Synapsen zurück, die für die Muskelbenutzung da sind. Das ist ja pervers. Und daher haben Leute zum Beispiel, die einen Gipsverband am Bein haben, nach 5 Wochen, wollen sie gehen und sie knicken ein, aber nicht, weil sie zu wenig Muskel hätten. Es gibt Leute, die haben viel weniger Muskeln, können gerade gehen, weil das Hirn verlernt hat, dass man gehen muss. So, und dasselbe passiert mit dem Hirn, wenn du es nicht permanent forderst. Und wir können in jedem Alter alles lernen. Vielleicht noch ein Wort zu den späteren, bevor ich zu den 50-Jährigen komme. Ich habe eine wunderbare Dame gehabt, die wurde mir zu einem Interview zugeführt, kann man sagen. Es wurde arrangiert und wir haben uns unterhalten, ich weiß nicht, 10 Minuten lang, Viertelstunde, und sie geht dann weg und alles super. Und dann kommt die Dame, die das vermittelt hat, zu mir und sagt, wie war das Interview? Ich sage, super, eine alte Dame, ein bisschen langsam, aber war toll, der Inhalt. Sagt sie, weißt du, die Frau ist taub, die ist stocktaub, die hört keinen Pistolenschuss. Wie geht das? Hat sie mir erklärt, diese Frau hat Lippenlesen gelernt, nachdem sie das Hören verlernt hatte. Und hat mit 80 Lippenlesen gelernt. Und so gut, dass ich es nicht erkannt habe. So, das vielleicht noch ganz kurz zu den Alten, aber die Arbeitswelt 50, und das ist das Drama jetzt zurück zu den 1970ern, wir schupfen die Leute aus dem Arbeitsprozess hinaus, wir wertschätzen deren Erfahrung mit null oder noch weniger, weil wir haben ja die Jungen, die das alles können. Wir haben Algorithmen im Personalwesen. Wenn ein Fünfer davor steht, bist du schon aussortiert. Weg. Du wirst nicht einmal wahrgenommen. Was ganz besonders für Frauen betrifft, also ein Thema, das mich ganz besonders beschäftigt zurzeit, sind Frauen, die nach Care-Arbeit oder warum auch immer mit 45, 50, nachdem sie 20 Jahre von einer guten Ausbildung gekommen sind, nicht da sind, die einen Job haben wollen. Ich bin überzeugt, der eine oder andere findet dann zu dir, weil du natürlich sie mit einem Empowerment, auch mit dem nötigen Selbstvertrauen ausstatten kannst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Frauen sind verloren. Nämlich verloren, weil sie sich nicht ordentlich, Anführungszeichen, präsentieren können oder wollen, weil sie zu wenig Selbstbewusstsein haben und weil der Markt so überhaupt nicht darauf eingestellt ist. Eine 50-jährige Frau, die tolle Erfahrungen hat, die ein Netzwerk hat, die Resilienz aufgebaut haben muss mit Kindern, die sie großgezogen hat, die hat tolle Fähigkeiten. Aber natürlich kann sie nicht SAP ERB 3.25. Das kann sie nicht können. Aber das kann man alles in kürzester Zeit lernen.
Das finde ich super spannend und das ist ja auch ein Titel, worum sich oder ein Thema, worum sich dein nächstes Buch drehen wird. Und da freue ich mich total, dass ich ein Stück weit vielleicht mit unterstützen kann. Ja. Ich habe jetzt so viele Richtungen, in die ich gern abbiegen möchte, lieber Richard. Ich fange mal an mit den Paradiespensionen. Ich höre ganz oft das Wort Altersdiskriminierung in letzter Zeit mit unterschiedlichen Generationen, mit denen ich spreche. Natürlich meistens Leute ab 50. Männer, sowohl Frauen, als also beides. Und ich weiß, es gibt auch bei vielen Unternehmen, die natürlich sich fit für die Zukunft machen wollen, Personal abbauen wollen, immer dieses, naja, wir nehmen die kurz vor der Rente, die machen dann die 80% oder machen so langsam diese Altersruhe, man geht dann raus. Du hast ein wunderbares Stichwort gegeben, Ruhestand. Und für viele ist es eben nicht das Paradies, weil das Engagement fehlt. Also das, wofür es sich dann lohnt, dort irgendwie was weiterzumachen. Du sagst auch, man kann sich auf das Alter vorbereiten. Was mache ich denn, wenn ich merke, ich bin jetzt 50 plus, ich habe vielleicht die Möglichkeit, meinen Erfahrungsschatz noch im Unternehmen einzubringen, aber vielleicht auch nicht, sondern ich möchte ihn gern woanders einbringen. Suche ich mir im Vorfeld schon was oder lasse ich mich da entspannt reinfloten?
Ich würde ein Zitat nehmen, das vom Glücklichsein abgewandelt ist. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber es ist herrlich. Das heißt, Glück ist eine Entscheidung. Und ich würde das auch zum Altern hinführen und sagen, wir können nicht verhindern, alt zu werden. Aber wie wir alt werden, ist unsere Entscheidung.
Das hat wieder die Freiheit. Es hat wieder diesen Freiheitsgedanken. Und den mag ich total.
Aber auch, es insinuiert, du musst etwas tun. Es passiert nicht automatisch. Genauso bei Glück. Ich muss, um Glück zu haben und Glück zu empfinden, muss ich im Vorfeld etwas tun. So, und das Gleiche vielleicht eben auch zum Arbeiten.
Das finde ich total spannend. Jetzt kann es ja manchmal so sein, dass jüngere Generationen mit Älteren verbunden werden in der Arbeit, in den Familien, im Haus, wo auch immer. Du hast gesagt, du hast sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auch Brücken zu bauen und mit den jungen Menschen zu arbeiten. Und ihr habt eine Win-Win-Situation geschafft. Ihr profitiert voneinander. Manchmal kann es sein, dass man von den jüngeren Generationen so ein bisschen diesen Stereotyp hört. Naja, es kommt so eine gewisse, so eine Altersstoigkeit rein. Also man wird so ein bisschen starr im Alter. Man wird unflexibel. Was soll man denn so ein Mensch, der da vielleicht ein viel kleineres Blickfeld hat oder so eine ganz konkrete Meinung, was soll der mir da schon sagen können? Wie findest du denn das?
Ja, ist natürlich eins dieser Stereotypen, die heißen, die Jungen arbeiten nicht und die Alten wollen sich nicht mehr fortbilden und so weiter. Das sind lauter so, ja, ich nenne Stereotypen, die vollkommen unsinnig sind. Wenn ich Vorträge halte in Unternehmen und sie über das Thema Altersdiversität oder das Einsetzen von Älterer inspirieren möchte, dann habe ich zum Beispiel so ein Standardrepertoire von, nennen wir es Werkzeugen, die ich empfehlen kann. Das eine ist zum Beispiel, wenn du ein Unternehmen hast, und wir reden vom Mittelstand, wir reden nicht von großen Unternehmen, da könnte man es abteilungsweise machen, aber ansonsten ist es wichtig, du musst dich einmal strategisch dafür entscheiden als Unternehmer, um zu sagen, ich nehme das Thema Alter, Altersdiversität als ein Target, als etwas, worum ich mich kümmere, ich finanziere es, ich mache es, ich setze es durch, ich kontrolliere alle diese Maßnahmen, die ich benötige. Und dann schaue ich, und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, dass ich alle mitnehme, alle, die da sind, jung und alt. Und dann könnte man zum Beispiel sowas machen wie eine Taskforce Oldie oder was auch immer. Und dann alle miteinander darüber nachdenken lassen, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man das in der Arbeitszeit macht. Wenn man sagt, okay, einmal im Monat, Montag von 3 bis 4:30 setzen wir uns zusammen und lassen alle kreativen Ideen hineinkommen. Und dann kommen Ideen wie, ich weiß nicht, tausche Krawattenbinden gegen SAP oder tausche Babysitten gegen Blockchain Basics oder lauter solche Dinge. Also wir haben Fähigkeiten bei den Älteren und wir haben Fähigkeiten bei den Jüngeren und jetzt müssen wir das in ein vice versa Mentoring hineinbringen. Und nur dann funktioniert's. Und es funktioniert nicht, wenn die Älteren, so wie ich, hingehen und sagen, ich weiß das viel besser, mach das mal oder okay, oder ich bin nicht an Bord. Das Gleiche in die Gegenrichtung. Daher mitnehmen die Leute, alle gemeinsam, vielleicht es sogar finanzieren, überwachen, ob daraus was etwas geworden ist und dann ergeben sich herrliche Geschichten. Zum Beispiel eine Geschichte. Oder bin ich schon zu lange?
Du darfst sehr gern deine Geschichte teilen. Ich brenne darauf, sie zu hören, lieber Richard.
Eine Frau, eine Mitarbeiterin, nennen wir sie Annemarie, wird 50. Oder 55, ist egal. Und die sagt, okay, ich muss jetzt nachdenken, wie geht das bei mir weiter? Und geht zu ihrem Vorgesetzten. Also es geht nur, wenn sie einen Job hat, dieses System. Geht zu ihrem Vorgesetzten und sagt, Chefe, ich habe noch 5 Jahre zu arbeiten, bevor ich in Rente gehe, 7 Jahre oder was auch immer. Ich hätte gern mit Ihnen erarbeitet, wie machen wir das? Wie geht das weiter? Und die beiden kommen überein, dass sie zum Beispiel die nächsten 2 oder 3 Jahre den Job einfach weitermacht wie bis dato. Und dann, nach diesen 2 oder 3 Jahren, würde sie einen Schritt zurücktreten. Sie würde sagen, okay, ich habe keine Personalverantwortung mehr, ich kann mich ihren Projekten widmen und bin mehr in einer Mentorenrolle. Und dann geht sie in Rente. Ist der Plan. Ja, und in der Rente hat sie natürlich alles vor, was sie vorhaben muss. Sie muss reisen und sie muss den Keller räumen und sie muss den Zaun streichen und alles, was damit verbunden ist. Und nach 6 Monaten hat sich's ausgereist, der Keller ist zur Hälfte geräumt und der Zaun ist immer noch nicht gestrichen, aber... Und das hat sie vorher schon ausgemacht. Sie kommt zurück in die Firma, in Rente und ist dann einen Tag in der Woche oder 2 Tage in der Woche wieder da. Und da warten schon 5 auf sie, die Fragen haben zum Unternehmen. Die weiß nämlich genau, wo der und der was hat, wo hier das Problem zu lösen ist, wen man hier ansprechen kann etc. Also vielleicht, um es abzurunden, habe einen Plan. und verfolge ihn und artikuliere ihn und sage einfach, das ist das, was ich machen will.
Ich finde das eine so großartige Idee, einerseits das vorauszuplanen und andererseits das Unternehmen genau die Möglichkeiten geben, weil ich glaube wirklich auch in dieser Mentorin-Mentee-Beziehung, es ist so ein großer Wissenszuwachs auf beiden Seiten, ne, dass das auf jeden Fall die Generation verbindet. Du hast gerade was Schönes angesprochen, da würde ich gerne einmal nochmal abbiegen. Du hast gerade von der Dame gesprochen, die in der Rente genau weiß, was sie zu tun hat. Wie ist das denn für die ältere Generation? Ertappen sich vielleicht die einen oder anderen dabei, die Dinge aufzuschieben, bis sie irgendwann mal Zeit dafür haben, in der Pension, in der Rente? Oder sollte man das Leben nicht genau dann leben, wenn es passiert?
Menschen tendieren dazu, Dinge aufzuschieben. Bei den älteren Menschen ist es wahrscheinlich mehr so eine Deadline, die man festmachen kann. Ich gehe dann in Rente und dann mache ich das und dann kann ich das endlich tun. Diese Deadlines hast du ja normalerweise nicht. Ja, viele Dinge können wir vorher nicht machen, weil wir einfach die Zeit dazu nicht haben. Und nein, wir können manche Dinge planen, den anderen Dingen müssen wir eine Richtung geben. Und wir können sie im Detail nicht durchexerzieren. Wenn Annemarie jetzt in 5 Jahren in Rente geht, kann sein, dass das Unternehmen schon ganz anders strukturiert ist. Mhm. Kann sein, dass es übernommen worden ist, etc. Aber die Richtung wäre zu sagen, ich, älterer Mensch, stehe zur Verfügung mit meinem Wissen, nimm mich, wenn du willst. Ich kann das und das und das beitragen, es möge dir helfen. Sag mir, was du vielleicht brauchst als Unternehmen. Und ich werde darüber nachdenken, wie ich dazu beitragen kann. Ich glaube, diese Bindung an der langen Leine ist wichtig. Ob wir allerdings die Dinge alle umsetzen können, die wir uns vorgenommen haben oder die uns so unendlich wichtig erscheinen, bezweifle ich. Das legt sich dann relativ schnell.
Ich mag das Bild der langen Leine. Das finde ich schön, weil es hat eine gewisse Verbindlichkeit und es hat auch eine gegenseitige Wertschätzung. Je nachdem, wie die Umstände dann natürlich sind. Es hat auch ein Commitment. Also ich finde diese Verbindlichkeit darin schön. Es kann sich natürlich für Annemarie in 5 Jahren geändert haben, sagt, ich bin jetzt nur noch auf Welttournee. Das kann alles passieren, aber es ist ja dieses, ne, das Leben passiert, wenn wir Pläne machen. Ich mag den Gedanken sehr. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt den Richard nochmal treffen mit 20. Ja, also versetze ich mal an das Bild der Richard mit 20. Gibt es denn 3 Lebensweisheiten, die du ihm mitgeben würdest?
Mach deine Fehler. Mach alle Fehler, die du erreichen kannst. Aber schau, dass du niemanden verletzt dabei. Das zweite ist, nachdem ich auch viel mit dem Rennsport zu tun hatte, würde ich sagen, schau, dass du immer ein bisschen langsamer fährst, als dein Schutzengel fliegen kann. Und das dritte ist, baue dir ein Netzwerk auf. Ein Netzwerk an Menschen, denen du etwas gibst, zuerst einmal. Denen du etwas gibst und die zu dir kommen, damit du zu ihnen kommen kannst. Und dieses Netzwerk, wenn du frühzeitig beginnst, was sollte wahrscheinlich schon in der Schule damit beginnen? Dieses Netzwerk hast du, wenn du es pflegst und hegst und pflegst, bis ins hohe Alter, bis sie nach der Reihe wegsterben.
Ach, hör mal. Also jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Das waren ja so viele schöne, 3 wunderbare Tipps. Und ich finde den Gedanken des Netzwerkens wahnsinnig hilfreich. Und mir fehlt leider der Gedanke auch schon in der Schule. Man macht das manchmal ein bisschen natürlicher, aber den Gedanken, den du da reingibst, ich gebe erstmal rein. Und es geht nicht darum zu nehmen. Wenn alle mehr geben, bleibt ja im Schnitt mehr für alle übrig. Den finde ich wahnsinnig wertvoll. Lieber Richard, das waren schon so viele wunderbare Ideen, Impulse von deiner Seite. Und ich könnte natürlich jetzt, alleine auch, weil ich deinen Akzent so wahnsinnig gern höre, eine Stunde Minimum weitersprechen. Ich würde aber gern ganz zum Schluss noch mal eine kleine Kategorie Fastlane machen. Du kriegst eine kurze Frage und darfst spontan antworten. Hast du Lust?
Ja, bitte.
Lieber Richard, was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
Go for it, koste es, was es wolle.
Welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie nur manchmal tut?
Sidesteps.
Und lieber Richard, die letzte Frage. Wenn du irgendwo auf dieser wunderbaren Welt die Möglichkeit hättest, eine große Anzeigentafel, gern auch digital oder wie auch immer, aufzustellen, wo würde sie stehen und vor allem, was würde draufstehen?
Sie würde dort stehen, wo ganz viele Leute vorbeigehen und draufstehen würde, du darfst niemals mit dem Aufhören anfangen.
Und das ist ein fast episches Schlusswort für diesen Podcast und für dieses so großartige Interview. Richard, ich danke dir von Herzen, dass du mein so geschätzter Gast im Podcast warst. Und ich hoffe, viele Zuhörerinnen, viele Zuhörer haben ein paar Takeaways, ein paar Nuggets mitgenommen, um vielleicht mal drüber nachzudenken, egal ob sie von der jüngeren oder von der älteren Generation sind. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank.
Liebe Katrin, ich bedanke mich für diese wunderbare Gelegenheit. Du hast mich gefordert, auch darüber nachzudenken, über manche dieser Fragen. Natürlich ist das nicht das erste Mal, aber ich danke dir, dass du so präzise dich mit dem Thema beschäftigt hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei all deinem Tun und es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir uns per Video oder per Ton hoffentlich auch einmal analog gesehen haben.
Das möchte ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich danke dir sehr von Herzen und alle Wünsche natürlich auch von mir zu dir und sage jetzt erstmal bis bald. Du hast immer noch nicht genug? Abonnier gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.